Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geratet. Schweizerisch seit 1884.
Ja, willkommen zu einem Bern einfach Spezial vom 20. September 2025 mit dem Jonas Lüthi. Er ist Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz. Hoi Jonas.
Salut Dominik, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wir reden über die Verwaltungsbremse-Initiative, die ihr wahrscheinlich heute gestartet habt. Ich sage wahrscheinlich, weil wir das Gespräch vorab aufnehmen. Der Kongress der Jungfreisinnigen tut das besprechen, sieht einen Entwurf vor für eben eine Volksinitiative, die ihr wollt starten und wo wollt die Verwaltung bremsen. Das finde ich schon mal einen guten Titel, aber jetzt erklär uns, wie er das wirklich machen will. Das ist nicht ganz so einfach.
Gut, also die Verwaltungsbremse-Initiative ist so konzipiert, dass sie eine Kopplung will vornehmen vom Wachstum von der Verwaltung und das koppeln mit dem Wachstum vom Medianlohn. Heisst, die Bundesverwaltung kann nicht schneller wachsen, als dass der Schweizer Medianlohn macht. Im Effekt heisst das, dass man den aktuellen Stellenbestand kann erhalten kann, den auch weiterentwickeln kann. Quasi parallel zum Medianlohn, aber der Ausbau, wie wir ihn gesehen haben über die letzten Jahre und Jahrzehnte, da kann es dann damit nicht mehr geben. Das ist aber nicht das Einzige, was die Initiative vorsieht, sondern es ist, betrifft nicht nur die zentrale Bundesverwaltung, sondern auch die dezentrale Bundesverwaltung. Das ist ganz zentral, weil sonst natürlich der Gesetzgeber einfach die Bremse könnte umschiffen. Und in dem ist ja, bekanntlich gut. Was auch erfasst ist, sind Berater und sonstige Dienstleister, die am Bund Aufgaben abnehmen, weil auch das natürlich die Umgehung wird ermöglichen. Dann haben wir eine Ausnahme vorgesehen für den ETH-Bereich. Das aus dem Grund, weil der ETH-Bereich, also sind enthalten EPFL, ETH und Pauschärer-Institut und so weiter, weil die natürlich substanziell auch zum Wohlstand beitragen von unserem Land und wir die einfach nicht haben wollen ausnehmen. Weil sie eben ganz eine wichtige Funktion haben und insofern auch nicht ganz vergleichbar sind mit dem Rest der dort erfassten Verwaltung. Und dann, last but not least, gibt es Klauseln, die in Notlagen die Handlungsfreiheit aufrechterhalten. Also wenn es dann irgendeinen Fall sollte geben, wo es jetzt unglaublich viele neue Verwaltungsangestellte braucht, dann ist das möglich, dass das Parlament kann das beschließen mit der absoluten Mehrheit. Das ist ein ähnlicher Mechanismus, wie man auch mit der Schuldenbremse, das einfach wirklich zum sicherstellen, dass mit Handlungsfähigkeit nicht schränkt. Genau. Also beispielsweise im Kriegsfall oder so. Oder? Genau. Also es gibt schon Situationen, wo man sich das gut vorstellen kann oder was dann gut begründbar ist.
Jetzt wenn wir es ein bisschen genauer anschauen. Warum haben wir das an Medianlohn geknüpft? Ich muss vielleicht das erklären. Medianlohn, das ist der Wert, wo die Hälfte der Leute mehr verdienen und die Hälfte der Leute weniger verdienen. Warum haben wir das an den geknüpft und nicht irgendwie zum Beispiel als Wachstum von der Personen in der Schweiz oder vom Bruttoinlandprodukt von der Wirtschaftsleistung? Was ist genau die Überlegung, dass ihr den Lohn genommen habt?
Also ich muss sagen, wenn man die andere Kopplungsgrössen anschaut, die du jetzt angesprochen hast, beispielsweise die Wirtschaftsleistung. Ich finde eigentlich nicht, dass die Bundesverwaltung gleich schnell muss wachsen wie die Wirtschaft. Also ich fände das schon inhaltlich nicht richtig. Denn bei der Bevölkerung eigentlich auf Stufe Bund auch nicht. Weil man dort ja sicher ganz fest von Skaleffekt kann bedienen und auch Digitalisierungseffekt. Im Kanton ist es ein bisschen etwas anders. Oder? Also dort gibt es ja auch Initiativen, beispielsweise aus Basel-Stadt, Basel-Land, Zürich, früher noch mal Solothurn. Dort ist das schon angemessen, weil wir dort natürlich Funktionen haben, die sich am Wachstum orientieren von der Bevölkerung. Beispielsweise, wenn du halt mehr Schüler hast, brauchst du halt auch mehr Lehrer.
Genau. Oder? Aber das ist keine Bundesaufgabe.
Genau, richtig. Ja. Und beim Bund ist es ein bisschen anders. Dort ist das Wachstum sehr stark von der Politik getrieben. Gut, das ist ja immer, aber halt auch Regulierungstrieben. Und das ist dort der Treiber. Und darum haben wir gefunden, es braucht jetzt wie ein Mechanismus, der dort gewissermaßen eine Balance sicherstellt. Und mit dieser Lohnkopplung stellst du halt sicher, dass du den aktuellen Umfang kannst erhalten, den auch kannst intelligent weiterentwickeln. Also wenn sonst Löhne wachsen, ist es schon in Ordnung, wenn sie auch wachsen in der Bundesverwaltung. Und darum haben wir uns dann für den Mechanismus entschieden. Und der ist ja eigentlich relativ flexibel, muss man schon sagen. Also beispielsweise, wenn es jetzt heisst, okay, wir müssen mehr machen für die Kriminalitätsbekämpfung, es braucht jetzt ein paar Stellen mehr im Fedpol.
Dann selbstverständlich. Wenn du gerade beschlossen gestern.
Genau. Genau, dann kann man das machen. Aber dann muss man sich vielleicht überlegen, langfristig, wo baue ich das an anderer Stelle wieder ab? Oder brauche ich vielleicht Leute, die nicht ganz so gut bezahlt sind? Ich meine, das ist auch schon verschiedentlich auch dein Gegenstand von der Debatte bei euch. Das IWP hat berechnet, Lohnprämie beim Bund über 10%, also über 10% verdienen Leute, die beim Bund arbeiten, mehr. Das heisst, er könnte auch einfach sagen, wir bringen das wieder aufs Level zurück, wo quasi immer noch konkurrenzfähig bist mit der Privatwirtschaft und stellen dafür mehr Leute an. Also er ist innerhalb auf diesem Konstrukt eigentlich sehr flexibel und nach wie vor absolut handlungsfähig, aber es geht uns einfach darum, das unbremste Wachstum, wie wir es aktuell beobachten, jetzt bremsen.
Also ich muss auch noch sagen, ihr stellt ab auf die Personalausgaben vom Bund, genau. Rund 6 Milliarden. Dich interessiert nicht, wie viele Leute beim Bund arbeiten. Ob jetzt das die momentan rund 40'000 sind. Man muss am Schluss die Ausgaben. Also ähnlich wie in einer Firma, es gibt halt eine Knappheit. Wir würden beim Nebelspalter auch noch gerne 10 Leute anstellen, aber es ist einfach nicht, man muss einfach schauen, was macht man, zu welchem Lohn, was sind Personalausgaben, und dann muss man als verantwortliche Person Prioritäten setzen. Und so tust du, das ist ja die Wirkung wahrscheinlich auch, die ihr beabsichtigt, dass das Parlament wie dann selber, auch sich selber ein bisschen muss an der Leine nehmen und überlegen, okay, die 200 Fettballstellen, die brauchen wir, aber vielleicht brauchen wir gewisse Sachen sonst nicht.
Stichwort Kommunikationsabteilung beim VBS.
Also. 100 Leute, wahrscheinlich sind es mittlerweile schon wieder mehr. Oder? Okay. Insgesamt, einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer, insgesamt gibt es über 500 Kommunikationsfachleute für, sagen wir mal, rund 100 Journalisten, die mehrheitlich für Bundespolitik schreiben, nachher recherchieren. Das ist verrückt. Das sind 5 Leute, die sich um mich kümmern. Ich will die mal kennenlernen und mit einer Jassen und dann vielleicht ausjassen, wer das entlang wird. Aber es geht um Personalausgaben. Die dürfen nicht mehr wachsen. Das heisst, wenn der Medianlohn, der ist so rund 6'800 Franken, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn der um 5% steigt, dann können auch die Personalausgaben vom Bund um 5% steigen. Das ist eigentlich eine moderate Forderung. Weil auch ich meine, auch da könnte man argumentieren. Das ist ja nicht so, dass man, eigentlich müsste man ja mit Hilfe von Digitalisierung und KI und so, müsste man eigentlich, der Bund müsste viel, viel fitter können werden. Mhm. Also, er ist wirklich moderat.
Absolut. Also, es ist wirklich eine Initiative, die in der Breite sollte Zustimmung finden, weil sie eigentlich nichts anderes macht, als den aktuellen Stand erhalten, aber einfach sicherstellen, dass wir nicht weiter unbremst das Wachstum haben. Es ist keine Absenkung und es wird auch keine einzige Person wegen der Initiative entlohnt beim Bund. Oder das ist auch noch ganz zentral, sondern es geht wirklich darum, dass man einfach gesagt hat, genug ist genug. Man hat jetzt ausgebaut. Und auch zur Sicherstellung von der liberale Qualität von unserem Land, braucht es halt so eine nächste institutionelle Massnahme. Es ist ja auch immer, das ist vielleicht auch der Grund, wieso wir das jetzt lancieren, auch immer ein Versprechen gewesen an zukünftige Generationen, dass man unsere Gesellschaftsordnung und auch die Staatsordnung so gestaltet, dass das Individuum genug Platz hat, um sich sozial oder auch wirtschaftlich zu entfalten. Und durch den wachsenden Staatsapparat, gerade auch, weil er eben Leute abzieht aus der Privatwirtschaft, gerät das immer mehr unter Druck. Und das ist jetzt halt einfach, eben du sagst, es ist moderat, es ist im Vergleich zu dem, was man könnte fordern, absolut moderat. Aber es ist einfach etwas, wo wir wirklich daran glauben, hey, das braucht es jetzt, um die Perspektive auch sicherzustellen.
Also ich glaube, es ist eben moderat, aber es trifft ein bisschen den Kern, weil wir ja als Land eigentlich wenn der Gesellschaft sind. Du hast jetzt das Thema angezogen, wo sich selber regiert, wo die allermeisten Menschen selber für ihr Glück und ihr Wohlergehen sorgen und nur relativ wenig Leute für die wichtigen, essentiellen Funktionen beim Staat arbeiten, die möglichst effizient, möglichst gut erledigen. Aber der Normalfall sollte eigentlich sein, dass Menschen in der Privatwirtschaft arbeiten, vielleicht ein Unternehmen aufbauen, etwas wagen, etwas investieren. Das ist der Antreiber von der Schweiz immer gewesen. Und ich spüre ein bisschen, euch geht es auch wirklich um das Gesellschaftsmodell, wo wir sind.
Absolut. Also es ist wirklich das, es geht sind eigentlich ganz grundsätzliche Folgen, was ich mit dem stelle. Und die Initiative ist wie ein Teil von einer Vision oder von einem gewissen Wunsch nach Erhalt von einem Modell Schweiz, das funktioniert. Und wir hoffen auch darauf, dass es aufgrund von dem, dass es eben, neu mehr durch moderat ist oder nicht etwas jetzt so wie eine User-Initiative, die extrem Positionen aufnimmt und dann einfach wirklich nur da ist, zum Debatte zu bedienen und ein bisschen Klamauk machen, sondern weil es wirklich ein Instrument ist, das eigentlich allen dient, wo auch fähig ist, die Breite abzuholen und sich letztlich auch nach bürgerlicher Auffassung für den Erhalt von unserem Wohlstand einsetzt, dass es auch breit Unterstützung findet. Und darum sind wir eigentlich sehr motiviert, das jetzt in Diskussion zu bringen, weil man auch muss sagen, und das sollte vielleicht auch schon einmal noch gesagt sein, dass das Parlament in dieser Folge einfach versagt.
Das wäre übrigens also, meiner Liste, oder? Weil ich bin so bei Debatten auch schon gewesen, als Moderator oder auf einem Podium, dann kommt immer, ja, aber Politik fordert ja immer mehr. Also es werden ständig Motionen eingereicht, und zwar nicht nur von Linksgrünen, schon, ich würde sagen, mehrheitlich von SP und Grünen und so weiter. Aber durchaus auch von Bürgerlichen, die irgendetwas fordern. Was sagst du, wenn jemand sagt, ja, die Initiativen, die scheitern ja auch an freisinnigen Kräften, die manchmal Sachen unterstützen, die mehr Personal oder mehr Personalausgaben fordern?
Also ich glaube, letztlich ist keine Partei komplett gefreit von diesen Vorstössen, die dann dazu führen, dass mehr Personal beschafft wird. Der Altbundesrat Uli Maurer hat mal gesagt, so im Schnitt zwischen 60 und 80 Leute braucht es mehr nach jeder Session für die Aufgaben, die neu beschlossen worden sind. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Die Vorstösse kommen von überall. Und darum ist eine Volksinitiative auch das maximal taugliche Instrument, um dem jetzt quasi ein Ende zu setzen, weil das Parlament halt einfach aus den eigenen Zwängen nicht fähig ist dazu. Und es hat historisch auch nie funktioniert. Also, es hat sich mal gegeben, Personalstopp zu Zeiten Kaspar Feiniger.
Genau.
In den 80er Jahren. Und man hat damals das ja dann auch verwendet über die Zeit, oder? Weil man auch dann wieder gekommen ist mit neuen Ideen. Damals ist aus einer anderen Situation entstanden, oder? Damals quasi fiskalischer Druck aufgrund von der Wirtschaftslage.
Nur ein kleiner Ende 90er. Genau um ein Entlastungsprogramm gegangen, oder?
Ja. Voll. Und darum ich brauche jetzt einfach den Impuls von außen. Und den geben wir jetzt.
Impuls von außen ist ein gutes Stichwort. Wer hat eine Unterstützung? Wo Leute, die sagen, mal, macht das, wir helfen euch oder so. Sei es wirklich beim Sammeln von der Unterschrift, ist gleich 100.000 ist nicht einfach. Mhm. Oder auch politisch. Ich meine, auch jetzt Karin Keller-Sutter müsste ja sagen, genau, mal, ich finde das eigentlich noch gut. Vielleicht nicht offiziell, aber.
Ja, also wir sind natürlich mit ganz verschiedenen im Gespräch. Ich muss sagen, dass die Reaktion eigentlich von verschiedensten Exponenten von Parteien sehr positiv ist. Wo es aber noch viel positiver ist auf Unternehmensseite. Also an jedem Unternehmen, wo ich anlaufe und über das rede, der sagt zuerst mal Danke, dass mal jemand etwas macht. Also ich glaube, die Unterstützung im bürgerlichen Lager sollte breit sein. Wir arbeiten daran, dass sie das auch ist. Wie genau, dass sich die Allianzen werden bilden, sind wir sehr offen. Es ist jetzt einmal der Beschluss am Kongress, wo wir quasi sagen, wir lancieren das in dieser Form. Und der Sammelstart ist im März 2026.
Genau, und dann habt ihr anderthalb Jahre Zeit, für die 100.000 Unterschriften zu sammeln. Ich meine, ihr habt das schon mal gemacht, die Renteninitiative. Es ist nicht so, dass ihr irgendwie doch keine Erfahrung hättet. Aber gleich, das müssen dann alle am gleichen Strick ziehen, sonst längt es nicht, oder?
Genau, richtig. Und wir haben auch, also die ganze Themenfindung ist ja auch insofern stattgefunden, dass man sich wirklich überlegt hat, was braucht es, um unsere Vision für die Schweiz in eine Initiative zu packen. Und unser Leitspruch ist ja mehr Freiheit, weniger Staat. Und die Initiative kondensiert das eigentlich relativ gut. Man muss aber sagen, dass sich die Initiative eigentlich nicht gegen den Staat wendet, sondern eigentlich viel mehr für einen handlungsfähigen Staat. Karin Keller-Sutter bedient sich einmal im Satz, sie ist für einen starken, handlungsfähigen Staat. Und die Initiative macht eigentlich genau das, oder? Also sie richtet sich wirklich, es ist eigentlich eine Initiative für einen handlungsfähigen Staat. Und eben gerade auch darum, glaube ich, dass sie breit anschlussfähig ist und dass dann auch so bei bürgerlichen Exponenten.
Mir kommt, weißt du, ein Sprichwort in Sinn, also es ist von Alexis de Tocqueville, fast 200 Jahre alt. Der hat gesagt, der Souverän regiert auf zwei Arten. Die eine Hälfte der Bürger regiert er mit der Furcht vor den Beamten und die andere Hälfte über den Wunsch, Beamte zu werden. Und er hat das natürlich gesagt zu Frankreich, nicht zur Schweiz, oder? Und ich glaube wirklich, das, also das gilt es halt zu verhindern, oder? Dass wir wirklich in der Schweiz ein Land sind, wo du eben entweder Formular ausfüllst, wo du nicht mehr rauskommst, warum es machen musst, oder auch ständig Angst hast, irgendeinen Fehler zu machen, gerade als Unternehmer irgendwie, mit irgendwelchen Sachen, wo du ständig das Gefühl hast, oh, Hilfe, oder ich muss mir einen Anwalt nehmen für alles, oder? Ich meine, das ist auch nicht unbedingt Sinn und Zweck. Und die andere Sichtweise, dass es ganz viele, gerade jetzt auch in deiner Generation gibt, wo irgendwie zum Wohnen rein irgendwie den Staatsdienst abpeilen und statt Privatwirtschaft, oder wie beobachtest du das?
Ich beobachte das sehr ähnlich. Und das ist ja auch nicht so, als wäre es nur ein ideologisches Problem mit dem Staat, sondern das hat auch wirklich Kosten. Also wir haben ja kein Problem mit dem Staat, aber wir haben ein Problem mit dem ausrufenden Staat, um das zu präzisieren. Mhm. Aber es ist kein ideologisches Problem, sondern es ist länger wie mehr gesellschaftlich und auch volkswirtschaftliches Problem. Seco hat ja mal beziffert, wie teuer das Bürokratie ist. Es hat eine Erhebung gegeben, ich glaube aus dem Jahr 2022, wenn ich mich nicht täusche, wo man das erhoben hat, und es sind etwa 6 Milliarden Schweizer Franken allein von Bürokratie aufgewandert. Und das ist schon noch krass. Und dann gibt es noch ganz viele indirekte Kosten, wo dort alles nicht drin gerechnet ist. Das ist krass. Und die Initiative führt ja auch dazu, dass man sich wie muss überlegen, in welchen Bereichen ist man eigentlich aktiv. Also gerade, und vielleicht auch, welche baut man noch mehr aus oder welche muss man zurückbauen, damit man dort, was wirklich auf den Staat ankommt, dort kann stark sein. Also Stichwort Sicherheit.
Ja, genau.
Stichwort Sicherheit. Mhm. Die Priorisierung muss einfach wieder stattfinden, weil wir ein breites Wachstum haben, das so nicht mehr tragbar ist. Oder ein Staat, der sich in verschiedenste Bereiche einmischt, wo man es nicht hat. Und es ist quasi, es ist insofern Symptombekämpfung, als dass natürlich dort ansetzt, wenn die Aufgaben schon beschlossen sind. Aber wenn du natürlich als Souverän sagst, hey, wir geben euch die Ressourcen, die ja wirklich nicht knapp bemessen sind, priorisieren dir, was das damit macht, dann führt das natürlich dann direkt zu einer Behebung vom ursprünglichen Problem. Oder?
Also bei uns ist natürlich so, weil die Wirtschaft immer noch wahnsinnig gut läuft, sprudelt halt die Einnahmen jedes Jahr ein bisschen mehr. Darum hat das Parlament bis jetzt auch immer wieder die Freiheit gehabt, mehr Ausgaben zu beschliessen, oder? Weil einfach das ist das Verrückte an dem Land, dass die Einnahmen einfach steigen. Und mit eurer Initiative tut man bei den Personalausgaben, bei den reinen Verwaltungsausgaben eben noch eine zusätzliche, ja, man kann sagen, ein Schrauben oder ein Mechanismus, sagen wir es neutral, ein Mechanismus, wo das Wachstum könnte beschränken. Wo würdest du abschneiden, zum Beispiel, bei welchen Gebieten, bei welchen Departement oder bei welchen Themen?
Gut, abschneiden muss man ja insofern nicht, als dass sie eigentlich den aktuellen Stand erhalten. Ich glaube aber, was eigentlich zentral ist, dass man sich auf die Funktionen zurück besinnt, wo der Staat wirklich muss aktiv sein. Das ist alle voran Sicherheit. Und es ist ja schon ironisch, also das schneidet ein bisschen breites Fach an, oder? Aber eigentlich die Kernfunktion von Staatssicherheit hat man über die letzten Jahre systematisch nachlesen, während man alle anderen möglichen Gebiete ausbaut hat. Soziale Sicherheit, es ist hat auch seine Berechtigung, absolut, aber sicher nicht im aktuellen Umfang, wirklich überall ausgebaut. Und ich glaube, es ist dort dafür wichtig, dass man wieder ein bisschen Konsolidierung macht, was das sein tut.
Gut, es ist natürlich, dort hat man einen Automatismus, oder? Der Bundesanteil an der AHV, der ist im Prozent. Das heisst, dass es dort Opsi geht, ist einfach ist fix, oder? Man probiert das ja zu ändern, weil alle diese Budgetposten, wir reden jetzt nicht nur über das Personal, sondern Budgetposten beim Bund, wo irgendein Automatismus drin ist, die sind sozusagen gebundene Kosten, die kann man nicht anlangen. Und ich meine, Karin Keller-Sutter weist regelmäßig darauf hin, wie das mühsam ist. Wenn du dann musst irgendwie überlegen, aha, wir müssen irgendwie die Ausgaben nicht senken, sondern einfach weniger schnell steigen lassen, dann musst du automatisch dort angreifen, wo die gesetzlichen Vorgaben das kurzfristig ermöglichen. Und das müssen wir natürlich auch noch aufbrechen irgendwie. Das ist bis jetzt auch nicht gelungen, oder? Dass man irgendwie kann das ändern, die fixen ansteigenden Kosten, gerade im Sozialbereich, das geht ja einfach upsie, 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 ohne irgendeine Grenze.
Absolut. Also wahrscheinlich bist du da eine Initiative. Es ist einfach schwierig, weil es muss irgendwie von Verfassungsebene zugänglich sein, oder? Und das ist sicher auch eine Frage, die sich aufgehen in den Initiativen. Ist ja, die Aufgabenverteilung ist das Problem. Aber du kannst halt schwer eine Initiative lancieren, wo der Parlament so Vorgaben gibt, dass es letztlich so kommt, wie wir wollen. Oder? Und den Effekt hat, den wir jetzt mit der Initiative halt direkt ansteuern. Mhm. Darum ist man halt als Souverän, auch als Jungpartei, wo quasi die Volksinitiative das Mittel ist, zum aktiv sein, gewissermaßen bunden. Wir haben auch keine Gesetzesinitiative in der Schweiz. Also da kannst du gewisse Sachen auch nicht im Detaillierungsgrad regeln, die du vielleicht gerne würdest wählen bei einem Anliegen. Aber es ist jetzt trotzdem wie ein Zeichen an das Parlament, was dann muss Rechnung getragen werden. Mhm. Und eben die anderen Gebiete, soll ich sagen, so eine Initiative hat ja nicht nur direkt den Gehalt vom Text, der drin steht, sondern auch vom grundsätzlichen Zeichen, das gesendet wird. Mhm. Und ich hoffe dann schon, dass das ankommt bei den Parlamentariern. Ja.
Mhm. Und eben, wir sind ja gut gefahren mit sagen wir, institutionellen Mechanismen, die wir eingeführt haben, die das Parlament bindet. Oder? Bei euch ist auch, ich habe gesehen, die Übergangsbestimmung ist eigentlich fix drin. Im dritten Jahr nach Annahme gilt denn das. Falls es keine gesetzliche Ausführungsbestimmungen gibt, erlaubt der Bundesrat das auf dem Verordnungsweg. Das schreiben die meisten Initianten ihre Initiativen. Aber eigentlich weiss denn, also schon bei der Diskussion über die Initiative, weiss das Parlament, was ihm blüht, oder? Also irgendwie, und ich denke, man kann es ja dann auch mal durchspielen, wie denn das aussähe, wenn es schon würde gelten. Und ich glaube wirklich, dann wird man nämlich sehen, dass die Initiative moderat ist, dass sie einfach letztlich wie einen Rahmen setzt, innerhalb von dem sich das Parlament muss bewegen und nicht irgendwie darüber aus, weil es ja, das ist auch typisch Politik, es gibt immer genug Gründe für neue Stellen, oder? Es ist immer, man kann immer argumentieren, ja, das brauchen wir jetzt gerade auch noch und das ist gerade auch noch nötig. Die Frage ist ja, ob es im grösseren Zusammenhang nötig ist. Ja.
Absolut. Und die Übergangsbestimmungen sind ja so gewählt, dass auch wenn das Parlament sich bis zur Annahme von der Initiative nicht damit auseinandersetzt, was das für Budgetfolgen hat, dann hat der Budgetprozess noch nicht angefangen, dass sie es immer noch können, tiptop einplanen können. Und dann hast du also auch vom System her keine Zwänge, wo du sagst, ja, das bringt unsere Planung durcheinander, sondern es ist wirklich super, es wird angenommen werden. Dann haben sie Zeit, sich zu überlegen, wie sie das wollen bewerkstelligen. Und dann wirkt es nach zwei, drei Jahren dann entsprechend fürs Folgejahr. Genau. Mhm.
Also, eine durchdachte Initiative, Gratulation zum Ausarbeiten. Das ist alle, es kommt am Schluss so, ist ein Text von ein paar Sätzen, aber ich weiss von früher, wo ich selber dabei war, ganz einfach ist das nicht, es muss wirklich gut formuliert sein. Gratulation zum Start, hören wir uns sicher wieder, wenn es im März nächstes Jahr losgeht. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehle ich, den Text anzuschauen, im Hinterkopf zu behalten und sobald es losgeht, selbstverständlich zu unterschreiben. Ja, das ist es gewesen, Bern einfach speziial mit dem Jonas Lüthi, Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz, zur Beschlussfassung über die Verwaltungsbremse-Initiative von der Jungfreisinnigen. Jonas, danke vielmals. Hast du mitgemacht und wir hören uns wieder alle Montag wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit und denke daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.